Willkommen an Bord von Pinguine im Cockpit. Lizenz zum Führen. Hier nimmt sie Stefan Kowalski mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des modernen Führens. Ob als Kapitän im Cockpit oder mit den Flügeln in der Chefetage. Gemeinsam heben wir ab und erkunden neue Perspektiven auf Führung, Unternehmenskultur und Transformation. Anschnallen und bereit machen zum Start. Denn hier geht's um mehr als nur den Horizont.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Pinguine im Cockpit, Lizenz zum Führen und...
Ja, und auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moment noch, der Stabilitätsjobcast.
Ja, hallo, liebe Simone. Simone Schweizer, alle für die, die dich noch nicht kennen, jetzt bei meinen Hörerinnen und Hörern. Und ich bin Stefan Kowalski. Und wir haben ja, wie soll man sagen, eine gemeinsame Leidenschaft. Ich glaube, ich habe sie ein bisschen später entdeckt als du, oder?
Ja, ich weiß nicht. Bei mir war es vor 10 Jahren. Ich war, wie alt war ich? Mitte 30 ungefähr. Wie war das bei dir? Wie alt warst du?
Ja, jetzt müssen wir mal fragen, ob wir über dieselbe Leidenschaft sprechen, Simone.
Ja, das frage ich mich auch gerade. Okay.
Ich war bei Podcasten. So, also das ist tatsächlich mein neues großes Hobby, kann man ja nicht sagen. Ich mache es ja als Teil meines Jobs. Und was meintest du, das Thema Führen?
Ich dachte, du meinst das Thema Führung.
Ja, genau. Das ist das Zweite, was uns ja verbindet. Und ich bin ein großer Fan deines Podcastes, der wirklich großartig ist. Und ich habe ja schnell festgestellt, du kommst ja von der Lufthansa und ich bin ja gelernter Luftverkehrskaufmann.
Ja, ist schon
also
Wahnsinn.
Es gibt etwas, was noch viel weiter zurückliegt.
Ja, ich kann das nur zurückgeben. Ich habe es ja schon öfter gesagt, dein Podcast ist der einzige, wo ich wirklich jede Minute bisher von gehört habe. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern.
Ja, danke schön. Ja, und jetzt haben wir sogar noch eine gemeinsame Folge. Dann müssen wir es ja sogar hören.
Ja, Zeit.
Das geht mir auch so. Und also wir haben ja sehr unterschiedliche, kann man sagen, ja, Herangehensweisen, obwohl wir im Ergebnis, wie ich finde, bei vielen Sachen sehr ähnlich liegen, weil ich oft so bei dir eine Folge höre und dann denke, was würde ich denn dazu jetzt sagen, so wenn du manchmal so Fälle oder ein Problem beschreibst und dann merke ich, ich komme zu einer ähnlichen Erkenntnis, aber über einen ganz anderen Weg. Und deswegen, was mich jetzt wirklich wahnsinnig bei dir interessiert, so, also wie du eigentlich so zu diesen... Ja, wie soll man sagen, zu deinen Erkenntnissen eigentlich kommst. Das, also ich lese ja gerne und mich interessiert das sehr. Und deswegen vielleicht mal so, was würdest du sagen, ja, was ist bei dir eigentlich so diese Grundlage für das, was du anderen beim Thema Führen so rätst?
Ja, also da würde ich sagen, am allerwichtigsten ist für mich das Thema Individualpsychologie. Ich habe zwar ursprünglich mal eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und das war auch sehr gut und da bin ich auch sehr dankbar für. Aber mir hat damals so ein bisschen gefehlt die Frage, wie funktioniert denn die Psyche sozusagen? Also nicht, weil ich irgendjemanden therapieren wollte, sondern weil ich wissen wollte, was kann man tun, um Motivation ja zu fördern? Also was sind eigentlich die Bedürfnisse von Menschen, damit die Freude bei der Arbeit haben und sich auch gerne einbringen? Und dann habe ich eine Ausbildung zur individualpsychologischen Beraterin gemacht und das ist eigentlich meine Basis. Ich hatte das große Glück, dass in dem Institut, wo ich das gemacht habe, auch andere Wissensgebiete ja mit in die Ausbildung eingeflossen sind, zum Beispiel das Thema Salutogenese oder auch das Thema Logotherapie von Viktor Frankl. Und das ist so im Wesentlichen die Hauptbasis von meiner Arbeit.
Ja, also sehr, sehr interessant, weil bei mir war es, ich würde sagen, fast exakt die gleiche Fragestellung, aber ein völlig anderer Weg. Ich habe mich das gefragt, als ich im Jahr 2012, 2013, also jetzt vor eben 12, 13 Jahren, in Ann Arbor in der Nähe von Detroit ein Unternehmen besucht hatte, das zu den Small Giants gehört. Mhm. Das ist eine Gruppe von Unternehmen, die sagen, sie wollen nicht groß, sondern großartig sein. Also die sich sehr mit dem Thema Unternehmenskultur und Erfolg insgesamt beschäftigen. Mhm. Und da habe ich so ein Unternehmen besucht, Singermans heißen die, die so, ja, ich würde sagen, in den USA als eines der besten Unternehmen in Bezug auf Kultur gelten. Mhm. The coolest small company in America, hat man Wirtschaftsjournalist über die geschrieben.
Was machen die?
Ja, die sind so in, grundsätzlich könnte man sagen, im Lebensmittelbereich unterwegs. Die haben einen Feinkostladen, haben die vor 40 Jahren angefangen zu dritt, sind heute 700 Mitarbeiter und haben eine eigene Bäckerei, eine eigene Kaffeerösterei und alles in diesem Örtchen Ann Arbor. Und ich bin da regelmäßig zu Gast, meist so einmal im Jahr und die haben auch ein Trainingsinstitut, wo die also so Trainings zum Thema Kultur anbieten. Und egal welches Geschäft du von denen reinkommst, du merkst, irgendwas ist anders. Die Leute sind gut gelaunt, dem Kunden zugewandt, fachkundig, also eine unglaublich positive Energie. Ja, und dann habe ich den Gründer Ari Weinzweig, der das mit seinem Partner Paul zusammen gemacht hat, mal kennengelernt. Er ist auch selber noch dort, ist jetzt Mitte 70. Und habe ihn mal gefragt, was ist so die größte Quelle eures Erfolges? Und da hat er mir die Technik Visioning beschrieben. Mhm. Die habe ich auch bei ihm Kurs belegt, macht die auch in meiner Beratung und so weiter. Und ich habe ihm die Frage gestellt, genau wie du, warum funktioniert denn das eigentlich? Also wie schafft ihr das, diese Menschen so zu motivieren, dass sie so aus so einem Inneren heraus Lust dazu haben? Ja. Und hat er mir gesagt, also ganz genau wissen wir das nicht, wir wenden das einfach an.
Ja, super. Ja, das ist das Allerbeste.
Ja, genau. Und er hat das, muss man ehrlicherweise sagen, von einem Berater gelernt, einer der bekanntesten Change-Beratungsgesellschaften in den USA, hatte einen ihrer Sitze in Ann Arbor und ist dort durch Zufall immer Kaffee trinken gegangen.
Ach ja.
Also yes. Und einer der Mitarbeiter wurde nachher auch Leiter seiner Akademie, ist leider verstorben. Na, auf jeden Fall bin ich dann zurückgekommen und habe dann gedacht, ja, das reicht mir nicht, so als alter Mathe- und Physikinteressierter. Dann gedacht, jetzt will ich das mal rausbekommen und habe da dann tatsächlich angefangen zu suchen, so aus diesem Erlebnis heraus, wie macht man das eigentlich? Und bin damals zuerst auf das Zürcher Ressourcenmodell von Maya Storch gestoßen. Ja. Die ja aus der Psychoanalyse und Tiefenpsychologie kommt, aber sehr offen ist auch für andere Fachrichtungen und tolle Bücher auch über die Herkunft ihres Wissens geschrieben hat. Und das war so mein Startpunkt, um, ich würde mal sagen, sehr tief in die psychologische und vor allem in die therapeutische Forschung einzusteigen. Und da bin ich dann so fündig geworden, was Menschen eigentlich dazu bringt, ja, so eine innere Bereitschaft zu entwickeln. Und das ist ja die Frage, die uns ja auch so umtreibt, wie bringt man denn jetzt Führungskräfte dazu, dass bei sich im Unternehmen oder in ihrem Team, das sie führen, auch umzusetzen. Mhm. Also wie realisiert man das denn?
Ja.
Was würdest du sagen, so, also wenn du mal so jetzt überlegst, von wo du jetzt herkommst, von der Individualpsychologie, was ist so der wichtigste Tipp, dem du einer Führungskraft zu geben würdest?
Boah, der wichtigste. Das,
oder die wichtigsten. Ja, wir haben ein bisschen Zeit heute.
Ich glaube, was erstmal wichtig ist, ist, dass man das Wozu klärt. Und zwar erstmal, wozu gibt es überhaupt diese Funktion? Warum zahlt ein Unternehmer Geld dafür, dass jemand Führung ausübt? Und das hat ja was mit den Ergebnissen und mit den Zielen der Organisation zu tun. Und wenn ich mich dann frage, was braucht es, damit das bestmöglich passiert, dann gehört dazu zwangsläufig eben auch, dass ich, wenn ich Menschen führe, ein bisschen was darüber weiß, wie Menschen funktionieren.
Okay, also ich würde sagen, das ist schon auch Wissen, das eine Führungskraft braucht, oder? Also das heißt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, wie eigentlich Motivation funktioniert.
Ja, und zwar, damit meine ich jetzt nicht, dass eine Führungskraft so tief einsteigen muss, wie, ich sag mal, so Nerds auf dem Gebiet, wie wir beide. aber
du liest auch gerne viel, ja.
Ja, definitiv. Dass man einfach das Interesse dafür hat. Ja, und dass man das Bewusstsein dafür hat, dass wir alle Glaubenssätze und Reflexe in uns haben, wie wir glauben, wie wir Leistung bei anderen Menschen erzeugen. Das kann, der eine Reflex kann sein Kontrolle und Druck. Der andere Reflex kann sein, dass man sehr lange Leine lässt. Beides ist nicht gut.
Warum nicht?
Naja, Druck und Kontrolle führt ja eher dazu, dass Ängste ausgelöst werden und wie wir ja, also das wissen heute, glaube ich, sehr viele Menschen, dass Ängste dazu führen, dass die Sichtweisen enger werden, also dass dann Tunnelblick kommt und dass Kreativität abgeschnürt wird.
Interessant.
Ja, ich bringe die Menschen dann eher in so ein unterm Radar fliegen.
Und also da muss ich gleich mal was zu sagen, finde ich sehr, sehr interessant, aber interessiert mich noch kurz, warum das an der langen Leine lassen aus deiner Sicht auch nicht funktioniert?
Ja, also das kann natürlich im schlimmsten Fall führt das dazu, dass der Mensch meint, es ist nicht so wichtig, was er macht. Es hat sowieso keine Bedeutung.
Ah, okay. Also das ist nicht nur fehlendes Feedback, sondern es ist auch so ein bisschen, man fühlt sich nicht ausreichend beachtet und gesehen. Ne?
Genau, das kann passieren.
Ja, das ist ein interessantes Thema, weil da bin ich drauf gestoßen, als ich mich mit der Frage beschäftigt habe, wie misst man eigentlich die Wirkung von Führungstrainings? Also ich habe immer gedacht, wenn das etwas verändern soll, so ein Führungstraining, dann müsste man ja im Grunde genommen auch die Wirkung messen können. Und bin damals auf diese Gallup-Aussagen gestoßen. Also die ja so beschreiben, was emotionale Bindung bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausmacht. Und wenn man mal so guckt, worauf kommst du eigentlich an? Interessanterweise ganz wenig auf so extrinsische Faktoren, jetzt wie Gehalt, Status und so weiter. Dann kommt es eigentlich darauf an, dass die Menschen sich gesehen fühlen. Ja. Das finde ich ganz interessant, dass du das so sagst. Das ist dann ja, also das erzeugt so ein negatives Gefühl, wenn man nicht beachtet wird. Ja. Und eine Führungskraft denkt vielleicht, na, läuft doch in dem Bereich, bin ich ja ganz happy, da brauche ich gar nicht viel sagen.
Ja, ganz genau. Ja, und das bringt mich eigentlich zum nächsten Punkt, wenn man, also die Individualpsychologie von Alfred Adler, die hat ja so ein zentrales Element, Das ist das Zugehörigkeitsgefühl.
Ja.
Also das ist so ein Basisbedürfnis psychologischer Natur, das jeder Mensch hat, und zwar kulturunabhängig. Das kommt aus der Evolution, weil wir einfach, ja, das ist ja heute noch so, das ist schon sehr lange so, Zehntausende von Jahren, dass wir einfach allein nicht überleben können. Das heißt, wir wollen dazugehören, und das ist so tief in uns drin, ne? Wenn da ein Zweifel dran besteht, dann kommen wir sehr schnell in Stress. Und ich sag mal, eine Nichtbeachtung durch den Vorgesetzten bringt uns sehr schnell in das Gefühl, dass wir nicht dazugehören. Das muss gar nicht sein, dass er das meint, aber der ignoriert uns, spricht vielleicht mit einem anderen Kollegen mehr als mit uns, und schon fühlen wir uns nicht mehr zugehörig, und dann ja, geht die Leistung schnell in den Keller.
Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Also dieses fehlende Zugehörigkeitsgefühl, das ist ja, ich habe sehr viel gelernt, zum Beispiel von Elinor Ostrom, so eine Sozialökonomin könnte man eigentlich sagen, aber die hat interessanterweise 2009 den Nobelpreis für Wirtschaft bekommen als erste Frau. Und ich würde sagen, den hat sie für Wirtschaft bekommen, weil es für Soziologie keinen gibt. Und sie ist eigentlich, wie gesagt, Forscherin im soziologischen Bereich eher gewesen. Aber ihre Erkenntnisse waren auch bahnbrechend für die Wirtschaft. Und sie hat zu dem Thema geforscht, was braucht es, damit Menschen über einen langen Zeitraum etwas kooperativ bewirtschaften können, ohne dass der Staat eingreifen muss und ohne dass der Markt das reguliert über Angebot und Nachfrage. Und der wichtigste Punkt war, sie hat 8 Prinzipien da entdeckt und dafür hat sie den Nobelpreis bekommen. Ihr erstes Prinzip ist, dass ein Team starke Grenzen nach außen braucht. Also es braucht erstmal etwas, was es attraktiv macht, dazu zu gehören. Also diese Zugehörigkeit, die im Übrigen auch sagt, man kommt da nicht so leicht rein. Und das ist erstrebenswert, weil nämlich Kooperation bedeutet, es hat für mich persönlich einen Vorteil, mich anzustrengen, denn ansonsten verliere ich die Zugehörigkeit zu der Gruppe.
Ja.
Und du hast jetzt ja gerade davon gesprochen, dass eine Führungskraft quasi diesen Verlust erzeugen kann, indem sie jemand einfach nicht beachtet und das Gefühl gibt, du gehörst gar nicht mehr dazu.
Ja.
Und das erzeugt dann tatsächlich, das glaube ich sofort, ja, so eine Resignation, und im Grunde genommen reduziert das sofort persönliches Engagement.
Ja. Ganz genau. Und das ist, glaube ich, das, was man oft auch in Unternehmen erlebt. Also so Leute, wo man sich erinnert, die waren früher mal ganz gut und irgendwie haben sie es verloren. Also ist nicht mehr, das Feuer ist weg. Das hat oft was mit Erfahrungen zu tun, die Menschen gemacht haben, die dazu geführt haben, dass sie sich nicht zugehörig fühlen.
Ja, genau. Und diese Erfahrungen, diese Erlebnisse, die prägen ja im Grunde genommen eine Kultur. Es gibt da so einen Kulturforscher, Schein heißt der mit Nachnamen, ich weiß gerade den Vornamen nicht, aber der sagt ja, Kultur ist ja wie so ein Eisberg, ne? Und so Erfahrungen, Erlebnisse, die man gemacht hat, also diese, sag mal, sehr unbewussten Dinge, die eine Kultur ausmachen, das ist wie so ein Großteil des Eisberges unter dem Wasser.
Ja.
Das sieht man oft nicht und das ist in dem Moment auch gar nicht mehr so unbedingt präsent, aber das führt eben genau zu so einem Zurückziehen. Ja,
genau.
Was würdest du einer Führungskraft so empfehlen? Was kann sie eigentlich tun, um diese Zugehörigkeit zu stärken? Also das eine wäre natürlich, mehr Beachtung zu zeigen. Das ist das, was bei Gallup so rauskommt. Aber was für einen Tipp würdest du da der Führungskraft geben?
Ja, also was ich vor allem sage, also es hat sehr viel mit Interesse zu tun, dass ich mich für dich interessiere, das auch zeige, dass ich mir Zeit für dich nehme, dass ich ja dir auch was zutraue. Das heißt jetzt, also das ist quasi das perfekte Maß zwischen Druck, Kontrolle und aber der langen Leine finde für dich als Mitarbeiter. Das im Prinzip ist es das schon.
Ja. Ja, also es hört sich so einfach an, aber wie wir wissen, ist das ja relativ schwierig. Also erstmal, vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob es nur bei uns in Norddeutschland ist, aber nicht gemeckert ist genug gelobt, ist da so ein Spruch, den man dadurch auch schon mal hören kann. Und Gallup hat das ja tatsächlich, ich glaube, in seiner 4. Aussage so herauskristallisiert. Die haben gesagt, das ist die Aussage, ich habe in den letzten 7 Tagen für gute Arbeit Anerkennung oder Lob erhalten. Und wenn das gegeben ist, dann fördert das Engagement. Ja. Und da für mich ist so die Schlussfolgerung, auch wenn das nicht von der Führungskraft kommen muss, da steckt ja eine Aussage nicht drin, das kann auch von Kolleginnen und Kollegen kommen. Aber was drinsteckt, ist, Lob und Anerkennung nutzt sich nicht ab, wenn es für gute Arbeit ist. Also nicht einfach so banal für irgendwas.
Absolut. Und vor allem, manchmal hat man früher gehört, dass wenn ich jetzt lobe, dass die dann aufhören, sich anzustrengen.
Ja, genau.
Ja, das ist der größte Unsinn.
Ja, das ist tatsächlich Quatsch. Also ich lobe zu viel und dann denken die, ist ja schon alles gemacht, ne, und fertig.
Nein, ganz im Gegenteil. Also das motiviert eher genau das Gleiche weiterzumachen.
Ja, ist ja das Konzept der positiven Verstärkung aus der positiven Psychologie. Und Das klappt natürlich bei der Arbeit in jedem Fall. Also das ist auch so eins, ich finde, also dieser Ratschläge ist relativ einfach. Du hast ja einmal davon gesprochen, Interesse zu zeigen. Mhm. Also einmal für so eine Frage, was motiviert mein Team oder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich? Aber dann eben auch so, sagen wir, so eine Aufmerksamkeit zu zeigen und das eben verbunden mit positiver Rückmeldung, wenn was gut läuft.
Ja.
Also das heißt, das ist so einer der großen Punkte, die Motivation und auch Zugehörigkeit wirklich fördern kann. Ja,
definitiv. Ja, und man muss natürlich aufpassen, ne, dass man das auch ein bisschen gleich verteilt im Team, das ist klar. Und man hat als Führungskraft ja doch auch Menschen, mit denen man besser klarkommt und Menschen, mit denen man weniger gut klarkommt. Und ich finde, da lohnt es sich dann immer auch, sich ein bisschen mit Persönlichkeitstypen zu beschäftigen und mit den Vor- und mit den Nachteilen. Und vor allem die Vorzüge von jedem Persönlichkeitstyp zu kennen und auch zu schätzen, weil das macht es dann leichter.
Mhm. Ja, finde ich sehr gut. Also das, was du jetzt als Persönlichkeitstyp so beschreibst, das ist bei mir immer so das Thema Werte.
Ja.
Ne? Also ich empfehle ein Team immer, sich über Werte auszutauschen. Mhm. Es gibt ja einmal Werte im Unternehmen, aber es gibt ja auch Werte bei jedem persönlich. Mhm. Und die beantworten ja immer so die Frage, wie will ich eigentlich sein? Mhm. Also was ist mir wichtig? So eine idealisierte Vorstellung von mir selber. Und wenn ich das anderen mitteile, also was weiß ich, der eine sagt, ich hatte jetzt neulich eine Führungskraft, mir ist Familie wichtig. Das heißt für mich so Vertrauen und Verlässlichkeit. Der andere sagt vielleicht, für mich ist Anerkennung wichtig oder Erfolg oder was auch immer.
Ja.
Wenn ich das von dem anderen weiß, dann gelingt es mir leichter, mal so Reaktionen nachzuvollziehen oder auch mal den Standpunkt des anderen einnehmen zu können.
Ja. Ja, und was noch dazu kommt, ist, dass du auch den Kommunikationsstil ja oft daraus ableiten kannst. Also jemand, der zum Beispiel einen hohen Wert von Struktur und Ordnung hat, der wird anders kommunizieren wie jemand, der vielleicht,
mehr im Vertrieb arbeitet vielleicht, was weiß ich, gute Beziehungen aufbauen kann oder so zum Beispiel, ja.
Genau, gut Beziehungen aufbauen. Oder jemand, der vielleicht auch so ein kleines Machtmotiv hat, der wird auch anders kommunizieren als vielleicht jemand, der im Bereich der Beziehung ein Motiv hat oder einen
Wert. Genau. Also meine Motive, Werte, Bedürfnisse, was immer das ist, prägt natürlich meinen Kommunikationsstil. Und je mehr ich verstehe, warum jemand vielleicht so tickt oder was ihm oder ihr wichtig ist, desto eher kann ich das einordnen und nehme das nicht sofort persönlich.
Ja.
Also so dieses ständige Bewerten ist ja ein großes Thema.
Ja.
Das ist so für, also tatsächlich ist, würde ich sagen, ist einer meiner wichtigsten Tipps, was du jetzt gerade auch beschrieben hast. Nämlich mal in dem Feedback, das man sich gegenseitig gibt, in der Art und Weise der Kommunikation, mal zu trennen zwischen der Person, also auch der Bewertung der Person und dem, worüber wir eigentlich sprechen. Also das heißt, Dinge, die ich jetzt beobachtet habe, nicht sofort dem anderen zuzuschreiben, du kommst immer zu spät, du machst immer wieder diesen Fehler, also auch mit Verallgemeinerung zu arbeiten, sondern mal zu sagen, was habe ich beobachtet und was löst das bei mir aus?
Ja. Da bist du jetzt zur GfK übergegangen, gewaltfreie Kommunikation. Ganz wichtiges Thema, ne, dass man auch bei sich bleibt. Also nicht du bist das Problem, weil du unpünktlich bist, sondern bei mir löst das Stress aus oder Unbehagen.
Genau, und willst du mir helfen, dass ich das nicht mehr empfinde? Also genau, ich habe da vor kurzem mit meiner Kollegin eine Folge zugemacht in unserem Podcast und habe dabei gleich gesagt, dass ich da den Titel gewaltfreie Kommunikation Mist finde. Also es ist mal entstanden, weil irgendein Übersetzer mal das eingebürgert hat und alle haben es übernommen, völlig ungefragt. Und der Marshall Rosenberg, von dem er stammt, hat ja Nonviolent Communication dazu gesagt und alle Trainer und Berater haben das übernommen. Das finde ich echt Mist, weil das impliziert, da gibt es so Gewalt und im Betrieb oder im Unternehmen ist das halt eine blöde Assoziation. Und deswegen habe ich mal bei ChatGPT mal gefragt, was würdest du mir eigentlich vorschlagen für alternative Begriffe für GfK?
Und kam was Gutes bei raus?
Super. Also es kam sowas raus wie wertschätzende Kommunikation, einfühlsame Kommunikation, also positiv.
Ja.
Wir
wissen
ja genau das, was du vorhin auch gesagt hast, Druck oder auch dieses Negative schon in solchen Begriffen, das führt eigentlich eher zu inneren Hindernissen und reduziert die Bereitschaft, sich mit sowas zu beschäftigen.
Ja, und vor allem, es würde ja implizit bedeuten, dass jemand gewaltvoll kommuniziert und nur lernen muss, das nicht zu tun. Das ist ja
Quatsch,
nicht so schön,
Aber das dahinterliegende Konzept ist natürlich großartig.
Ja.
Also genau, was du eben beschrieben hast, eben mal wegzukommen. Der andere will mich persönlich verletzen, das löst bei mir was aus. Und das dem anderen mitzuteilen, ist wertvoll.
Ja, total.
Weil oft merkt man das ja auch gar nicht so.
Total, ja. Und zu den Persönlichkeiten würde ich noch gerne ergänzen, dass es einfach wichtig ist, dass man als Führungskraft, aber auch als Teammitglied lernt, diese anderen Persönlichkeitstypen so zu schätzen, weil die, die ich am wenigsten leiden kann, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die was beitragen, was ich nicht kann, sehr hoch.
Ah, das ist eine interessante Sichtweise. Ich dachte immer, die sind einfach blöd, aber...
Das glaube ich dir nicht.
Nein, wer kann sich davon freimachen? So ein bisschen Menschen, die mir unsympathisch sind, das ist sehr schwierig. Aber die Erfahrung habe ich tatsächlich auch schon ab und zu in meinem Berufsleben gemacht, dass wenn man da seine eigene Haltung nur verändert, dass auf einmal ganz angenehme Menschen sind.
Ja, und man muss ja dann nicht befreundet sein, aber man hat ja einen Kontext zusammen, der heißt Arbeit. Und da zu schätzen, was derjenige beiträgt, das hilft der eigenen Laune am allermeisten und wirkt sich dann auf meinen Kommunikationsstil dem gegenüber aus.
Ja, sehr, sehr gut. Also das heißt, jetzt sind wir eigentlich auch bei diesem großen Thema der Kommunikation gelandet. Wir haben das ja übrigens bei uns motivierende Kommunikation genannt, weil wir neben diesem Konzept von Marshall Rosenberg eben auch noch so andere Dinge dazugefügt haben.
Mhm. Habe ich übrigens neulich im Coaching ausprobiert.
Ah, tatsächlich. Und wie war's?
Sehr gut. Ich hatte das eingeleitet, wie ihr das in eurer Folge empfiehlt. Und dass es jetzt vielleicht ein paar komische Fragen geben wird und dass er sich nicht wundern soll, wenn es anstrengend wird. Und er fand das richtig gut.
Ja, also, und das ist ja nochmal für die, die jetzt die Folge nicht gehört haben, es gibt so eine Zauberfrage, ja. Also immer, wenn sie möchten, dass sich jemand verändert oder sein Verhalten verändert in eine gewünschte Richtung, dann ist es ungünstig, immer diese Fragen zu stellen, warum machst du denn das noch nicht und was sind die Hindernisse? Und die viel, viel bessere Frage ist, und die kommt aus dieser Technik der motivierenden Gesprächsführung, welchen Grund könnte es für dich geben, dich zu verändern? Mhm. Und das ist tatsächlich eine Zauberfrage, weil man herausgefunden hat, dass Menschen sich dann am besten verändern, wenn sie ihre eigenen Gründe entdecken, das zu tun.
Mhm. Ja.
Ja. Und nur diese eine Frage, das kann schon wirklich, ich würde sagen, wirklich was verändern.
Ja. Finde ich total nachvollziehbar und jetzt in dem Beispiel, wo ich es angewendet habe, war es nicht so leicht, weil der mir da gegenüber saß, ist sehr schnell immer wieder in die Gründe, weshalb es sich nicht lohnt.
Ah, okay.
Da muss man dann schon auch wach sein als Coach, aber das ist ja dann genau die Herausforderung.
Ja, und was war das, wenn du das jetzt so mal anonym vielleicht sagen darfst, so ganz für so ein Thema, um das es ging so?
Ne, es ging um das Thema, es ging um jemanden, der sich selbstständig macht jetzt. Und der noch einen ruhenden Vertrag hat, ruhenden Arbeitsvertrag. Und den wird er gern behalten, weil er sich sonst nicht traut.
Ja, also das ist Angst, Unsicherheit letztendlich. Wie gehe ich damit um?
Ganz genau. Obwohl seine Selbstständigkeit jetzt schon sehr erfolgreich läuft. Mhm. Und da hat ihm sehr geholfen. Und er hat sich tatsächlich entschieden, die Selbstständigkeit anzugehen, egal was bei der Vertragsfrage rauskommt.
Oh, wow. Das aber ist ein großer Erfolg im Coaching,
ja.
Oder?
War in einer Session war das. Also wir hatten in Summe 3. Bis dahin war er noch sehr ambivalent und am Ende der Session war es dann klar.
Ja, das ist ganz interessant. Diese motivierende Gesprächsführung dient ja dazu, Ambivalenzen aufzulösen. Mhm. Also immer dann, wenn wir in uns so ja ein Dafür und ein Dagegen haben und uns irgendwie nicht entscheiden können. Mhm. Und da hilft es so in dieser Art Selbsterkundung. Und wenn man das eben natürlich mit jemand anders zusammen macht, ist es noch viel, viel besser. Mhm. Eben einfach so zu sehen, mal sich mehr auf diese Gründe dafür zu konzentrieren und da mal genauer hinzugucken und ein bisschen nachzuforschen.
Ja.
Und dann entdeckt man häufig Motivation und dann kommt man ja über diesen berühmten Rubikon rüber, mhm. wo man eben aus so einer Absicht heraus dann tatsächlich auch Handlungsenergie entwickelt, um im Grunde genommen tatsächlich ins Handeln, in die Umsetzung zu kommen.
Ja.
Sehr, sehr gut. Also hast du bestimmt einen tollen Anstoß geliefert. Ja.
Ja, also das war so, wir hatten bis dahin ja schon viel gemacht, ne? Und das war auch, also er war da sehr auf dem Weg und das war so ein schöner Abschluss, das genau damit zu machen. Ich weiß nicht, wie es jetzt gewesen wäre, wenn ich ihn damit in der ersten Session konfrontiert hätte, weiß ich nicht, jetzt wäre es vielleicht ein bisschen früh gewesen, aber so war es der perfekte Abschluss.
Ja, und du standst ja wahrscheinlich irgendwann auch mal vor dieser Herausforderung. Jetzt bei Lufthansa, soll man sagen, ist ja an sich kein schlechter Arbeitgeber.
Ja.
Irgendwann mal in diese Selbstständigkeit zu wechseln, oder?
Mhm. Ja, war ein langer Prozess.
Ja, ich war ja bei Lufthansa und als ich damals nach meiner Ausbildung fertig war, war gerade so ein Wechsel von damals Herrn Runer auf Herrn Weber. Also alte Lufthansiaten werden das noch wissen. Mhm. Und es war sehr, sehr unsicher und wir waren der erste Abschlusskurs der Luftverkehrskaufleute, die nicht direkt übernommen wurden. Mhm. Man hat uns dann angeboten, uns zu parken. Einige konnten an Ticketschalter am Flughafen gehen und so einige andere Jobs. Und das hatte mich damals so geärgert, weil ich dachte, sind die bescheuert, ey, über 100.000 Mark damals in so eine Ausbildung zu investieren. Und dann sagen sie hinterher, nee, also bei 30 Absolventen im Jahr, jetzt müssen wir sparen. Und dann bin ich alleine schon aus Protest gewechselt. Und das war vielleicht das Sinnvollste, was ich machen konnte. Auch zu einem ehemaligen Lufthanseaten, Andres Kramer, der vorher GP, also Stadtbüroleiter in Hamburg war. Und sich dann wurde er abgeworben von einer industriellen Familie, damals in Hamburg, der ein Reisebüro gehörte, und wurde Geschäftsführer eines Reisebüros. Und ich wurde direkt nach meiner Ausbildung sein Assistent. Also es war so ein bisschen so halb vertraut, ja. Also von
aber schon ganz schön mutig.
Nee, Lufthansa, nee, ja. Ja, das war, das ist bis heute so. Also ich weiß ja heute, dass mein Wert Unabhängigkeit dahinter steckt. Mhm. Und ich merke, wenn dieser Wert verletzt wird, also mir jemand quasi sagen will, was ich zu tun oder zu lassen habe, dass das bei mir eine unglaublich starke Reaktion auslöst. Und das ist auch der Grund, warum ich wahrscheinlich auch aus dieser eigenen Erfahrung allen Führungskräften immer empfehle, sich mit diesem Thema der eigenen Werte mal zu beschäftigen. Vielleicht so wie du das vorhin gesagt hast, wo du gesagt hast, es lohnt sich mal das Thema Motivation zu verstehen, geht es eigentlich auch für mich immer darum, mal zu verstehen, wie ticke ich eigentlich? Also auch so mit der Selbststeuerung anzufangen. Ne? Was treibt mich an? Was ist so mein wichtigster Wert? Und dann verstehe ich Entscheidungen besser. Und dann werde ich ein bisschen flexibler, weil ich da nicht mehr so in ein impulshaftes Verhalten reingehe, sondern mir auch mal eine Frage stellen kann. Ja, wie lebe ich jetzt gerade meinen Wert? Was mache ich denn jetzt hier gerade?
Genau, das ist das eine. Und das andere ist, du kannst natürlich in dem Umfeld, wo du bist, wenn du deine Werte kennst, auch viel besser spiegeln, ob du das da leben kannst.
Genau, also man kommt zu diesem Abgleich, weil jedes Unternehmen hat ja seine Werte. Und wenn ich meine kenne, dann kann ich sagen, okay, zu welchem Kompromiss, weil von den Werten her betrachtet, bin ich eigentlich bereit?
Ja.
Und auch mich, also in dem Moment, wo ich mir dessen bewusst bin, dann merke ich vielleicht auch manchmal so eine Unzufriedenheit, die man ja manchmal so hat, so ein komisches Bauchgefühl, besser einschätzen zu können.
Genau, kannst es besser benennen und kannst auch einschätzen, so erlebe ich das bei meinen Coaches, die können einschätzen, ob es noch eine Rettung gibt. Also wenn ich jetzt bei einem meiner Top 3 Werte in meinem aktuellen Job unterversorgt bin, dauerhaft. Und dann ist es ja in der Regel so, dass man den Job dann besser wechseln sollte. Es sei denn, es gibt eine Perspektive, dass ich das wieder mehr da leben kann. Und das gilt vor allem auch für Führungskräfte, dass man sich da klar drin ist. Weil durch den Stress, den man hat, sich immer abzugrenzen, ist ja gar nicht so einfach. Und die eigenen Werte zu kennen, ist der größte Quell eigentlich von Klarheit, finde ich, um nicht reflexhaft zu reagieren.
Ja, sehr, sehr schön. Und würdest du sagen, dass jetzt so eine Entscheidung dann, die so auf Werten basiert, eigentlich eine Vernunft oder eine gefühlsbezogene Entscheidung ist?
Ich behaupte, dass man Werte mehr fühlt, als dass man sie denkt.
Ja, sehr, sehr gut. Das ist genau auch mein Eindruck. Und das ist etwas, was in uns vorhanden ist und wo wir auch über Gefühle einen guten Zugang zu bekommen. Ja. Und ich finde jetzt, das macht jetzt unser allererstes Gespräch, das wir hier jetzt ja führen, schon sehr, sehr rund. Wir reden ja sehr viel über so Kognition, Verstand, Wissensmodelle und so weiter. Aber wenn wir überlegen, worauf kommt es wirklich, wirklich an bei Führungskräften, ja, dann ist es sowas wie Entscheidungen, wo das Gefühl schon eine große Rolle spielt.
Genau, du kannst ja nicht alles durch Denken lösen, weil sonst da reicht der Tag und die Woche reicht ja nicht.
Ja, dafür haben die außerdem uns ja.
Uns und ihre Mitarbeiter.
Genau.
Nee, also ich glaube, das ist schon wichtig, das zu lernen, dass man da auf sein Gefühl auch mehr und mehr vertraut, wenn man das ein bisschen zuordnen kann.
Genau, und dabei wollen wir eine Hilfe sein und wie soll man sagen, ich empfehle natürlich allen, deinen Podcast dazu zu hören. Ja, vielen, vielen Dank, Simone. Großartig. Es war ist ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Hat mir auch Spaß gemacht, Stefan.
Und ich denke, das setzen wir auf jeden Fall fort.
Ja, das dürfte nur ein Auftakt gewesen sein, würde ich sagen. Die Themen, die wir so angesprochen haben, das schreit ja nach mehr.
Genau. Ja, vielen Dank. Und liebe Hörerinnen und Hörer unserer beider Podcasts, also bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Wie sagen wir immer? Eure Simone.
Und euer Stefan.
Vielen Dank, dass Sie mit uns abgehoben sind. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit Pinguine im Cockpit gefallen und Sie konnten spannende Eindrücke mitnehmen. Um auf Kurs zu bleiben und keinen unserer kommenden Starts zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie immer am Steuer Ihres Erfolgs. Bis zum nächsten Mal und stets guten Flug!